Gut. Ich mache so einen kleinen Lückenbüßer-Vortrag. Anke hat mich gefragt, es gibt noch freie Slots. Und ich hatte eigentlich keine gute Idee. Und dann habe ich aber gemerkt, doch irgendwie auf einer meiner Kisten, dass sie eigentlich Jubiläum hat. Und dann dachte ich mir, mache ich doch über diese Kiste einen kleinen Vortrag, biege den so ein bisschen gezwungenermaßen in das Rahmenthema des diesjährigen VCFBs mit Programmiersprachen, was nicht furchtbar schwer ist. Ich werde uns ein bisschen langweilen mit Hello World-Programmen, aber ich hoffe nicht zu viel. Ich habe mir eigentlich jüngere Nasen erhofft, weil für die wäre das spannender als für ältere Nasen. So. Die Kiste, über die ich sprechen möchte, die heißt heutzutage ipsmarschlipsgärtner.de. Die ist selber installiert worden, schon vor etwas längerer Zeit. Upsala. Jahreszahlen 1991. Kommt hin für eine der beiden Kisten, aus denen dieser Zombie entstanden ist. Ich habe gearbeitet auf dieser Maschine, als sie tatsächlich brandneu war. Eben im Jahr 1991 rum, von 1990 bis 1995, da war ich an der TU Braunschweig wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme in der Abteilung für Programmiersprachen. Ich habe vorher dort studiert, ab 1982, 15 Semester lang Informatik. Und ich wollte so ein bisschen erzählen über die Zeit, wie wir damals gerechnet haben, für die Leute, die jetzt hier anwesend sind, wahrscheinlich keine großartigen Überraschungen. Wenn Fragen sind, immer her damit. Wir haben massig Zeit. Ich möchte eigentlich viel, viel kürzer als diese 90 Minuten was erzählen. Was man für unsere Arbeit in der Informatik in Braunschweig wissen muss eigentlich, das ist, wer hat welche Rechner gehabt, wer hat welche Rechner genutzt. Die TU Braunschweig hat ein Rechenzentrum, was auch tatsächlich viel älter ist als die Informatik selber. Und zwar ist dieses Rechenzentrum gegründet worden 1957, also schon vor 60 Jahren ungefähr, im Prinzip als ein, wie das so klassisch überall war, als ein Anhang der Mathematik. Es gab ein Institut für Rechentechnik, da gab es einen Professor Hermann, der hat das gehabt. Auch Braunschweig hat mit insgesamt 3 Analogrechnern angefangen, so für die ersten 4 Jahre ungefähr in Betrieb. Das war dieser eine Short Brothers in Haarland als allererster und dann 2 Telefunkenrechner. Und eine Zuse 22 haben wir gehabt. Und was ich sehr bemerkenswert finde, das ist, wie wenig Speicher eigentlich diese Rechner die ganze Zeit gehabt haben. Und zwar nicht nur damals vor 60 Jahren, sondern auch noch vor 10 Jahren. Weil man das immer im Verhältnis dazu sehen muss, dieses Rechenzentrum, das war ja nicht nur für 3 oder 4 Leute, sondern die TU Braunschweig hat gehabt vor 20 Jahren 11.000 Studenten. Jetzt sind es auf jeden Fall über 14.000 Studenten, geht mehr so Richtung 16.000. Die brauchen nicht alle das Rechenzentrum, aber die Leute, die sowas wie Elektrotechnik, Maschinenbau machen, Chemie, sind immer ganz großartige Nutzer gewesen von dem Rechenzentrum. Und die mussten sich auf dem, was ich hier jetzt aufliste, als Blech alle mit rumtummeln. Die Informatiker haben im Rechenzentrum früher immer ihre Programmierausbildungskurse gehabt. Das war über viele Jahre hinweg Algo 68, später Modular 2. Womit das gestemmt wurde, das ist in dieser Liste drin. 8000 Worte Hauptspeicherersatz auf einer Magnettrommel bei einer SUSE 22. Als nächstes wurde beschafft 63 eine holländische Maschine, so eine Elektrologica X1. Dann wurde ein bisschen später auch noch eine zweite von beschafft, weil die so gut liefen. Die hatten dann schon richtig Core-Memory, jeweils 4000 Worte. Und dann wurde nach den Holländern bei den Engländern eingekauft, die Firma ICT. Das I kriege ich nicht mehr richtig zusammen. Das C und T ist auf jeden Fall Cards and Tabulators. Die Firma hat später eine andere gekauft, geschluckt, in England und hieß dann ICL. Und deren größtes Produkt eigentlich diese 1906 war über lange, lange Zeit im Rechenzentrum in Betrieb. Und zwar als jetzt im Nachhinein betrachtet von den 60 Jahren über die längste Dauer. Wenn man das jetzt anfängt, 67 bis 82 sind sowas wie 15, 16 Jahre. Die ICL wurde mit Lochkarten betrieben, ausschließlich im Batchbetrieb. Da sind alle Informatikstudenten durchgegangen. Die sind ab irgendwann ausgebildet worden mit der Sprache Algol 68. Und die Implementierung auf der Kiste, die war vom Royal Radar Establishment aus England. Die Implementierung hieß speziell Algol 68R, war eigentlich relativ berühmt und auch in Kanada und sonst wo weit verbreitet im Einsatz. Ich selber habe jetzt an dieser ICL nicht mehr gearbeitet, weil ich der Erste war, der mit der Nachfolgemaschine gearbeitet hat. Die Nachfolgemaschine war ein Gespann aus 2 IBM Frontend-Rechnern, diese 4341, so ist die Modellbezeichnung, das ist die Architektur IBM 370. Und es gab noch eine wirklich schnelle AMDAL V7, die im Hintergrund war, die ausschließlich Batch-Verarbeitung gemacht hat. Da haben gerade eben Chemiker, Maschinenbauer ihre wirklichen Rechenwälzer draufrennen lassen. Die Informatiker, also ich und alle meine Leute, sind nur auf die Frontend-Rechner draufgekommen. Wir haben dann auch einen Algol 68-Compiler verwendet. Hieß der FLEC-Compiler, der Full Language Checkout-Compiler. Wie ich später rausgekriegt habe, das war ein kommerzielles Produkt, was eigentlich an der Uni auch entstanden ist, was aber kommerziell ein Riesenflop war. Die haben weltweit sowas wie keine 20 Exemplare, ja nur 10 Exemplare verkaufen können. Und im Nachhinein betrachtet haben sie gesagt, wäre es viel besser gewesen, diesen Compiler einfach freizugeben. Ich habe dazu noch ein schickes Bild. Das hier auf der rechten Seite ist so ein, ja, ein altes Bild von dem Altgebäude von der TU Braunschweig. Die ICL, die war da im ersten Obergeschoss, die hat erst in einer Ecke angefangen, aber dann irgendwann Richtung eben 1980 das gesamte Obergeschoss, diese gesamte Front, die hier vorne ist, eingenommen, von der Ecke bis zu dieser Ecke hin. Für die 1906 selbst und für eben haufenweise sowas wie Lochkartenstanzer und Leser. Die habe ich tatsächlich noch massig gesehen, aber selber eben nicht mehr benutzt. Jede Menge Freunde hatten in ihren Regalen Lochkarten rumfliegen, also alle die etwas älter waren. Und ich war 1982 total glücklich, weil ich konnte in diesen rasanten Neubau einziehen. Das war das Rechenzentrum Hans-Sommer-Straße. Gibt's auch immer noch, wird jetzt gerade drüber geredet, dass man diese Immobilien im Prinzip abgibt, einstellt. Das war Spanking New 82 für die IBMs, die da drin waren. Alle schön neu und hat viel Spaß gemacht. Und was vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht hat, das war, dass die Hiwis, die einen betreut haben, auch nicht mehr fair wussten über das Betriebssystem als die ganzen Studenten. Okay. Da hat man sich gegenseitig viele Spieße geliefert. Betriebssystem auf den IBMs war VM-CMS. Später hieß das auch einfach nur VM-370. Ist möglicherweise relativ bekannt, denke ich mal. Das Problem war, wir waren einer der ersten starken Informatik-Jahrgänge. Wir waren sowas wie 95 Leute im Semester. Der Jahrgang nach uns waren dann schon 140 Leute. Und als diese beiden großen Jahrgänge zusammen da waren, haben die Reaktionszeiten sehr gelitten. Also wenn wir einen Editor aufrufen wollten, dann mussten wir durchaus 20 Minuten Geduld haben, einfach nur, um unseren kleinen Quelltext auf den Schirm zu kriegen. Eine Änderung machen, Compiler aufrufen, nochmal 20 Minuten warten. Also ich glaube, das Feeling von Lochkarten und Batch-Stil haben wir schon durchaus miterleben können. So. Deswegen wurde dann auch irgendwann 85 nochmal eine zweite Amnal dazugekauft. Hauptspeichergrößen nicht gigantisch. Ja, 12 Megabyte auf der einen Amnal, 16 auf der anderen. Die war auch tatsächlich dann für den Frontend-Betrieb. Sollte also die beiden 4341 IBMs entlasten. Hat auch eine Menge geholfen. Das Rechenzentrum hat dann irgendwann, ja, eben 87 lauter PS2-Maschinen gekauft für viele der Dialogräume mit OS2 als Betriebssystem. Die wurden einerseits als Terminals eingesetzt, so 3270 Emulation für die IBMs, aber andererseits liefen dann auch lokal Dinge drauf. Insbesondere für die Informatiker in der Ausbildung, da wurde dann gewechselt von Eigel 68 auf Modular 2. Das haben die alles auf diesen Maschinen gemacht. Uh, 1990 wurden dann die kleinen IBMs rausgekantet und gegen den, ja, man kann sagen, gegen richtig dickes, fettes Blech ausgetauscht. Diese IBM 3090, so ein Vektorrechner gewesen mit 6 CPUs. Konnte auch nicht mehr einfach so reintransportiert werden. Das ging mit einem Schwerlastkran oben in den zweiten, dritten Stock rein, durch irgendwelche Fenster durch. Bis es dann auch 96 wieder rausging mit dem Schwerlastkran. Eine wirklich teure Maschine mit sowas wie ein ja, hier steht 256 Megabyte RAM. Die ich selber nicht mehr miterlebt habe, muss ich sagen. Das war im Prinzip schon nach meiner Rechenzentrumstätigkeit. Ich habe mit Rechenzentrum nur was zu tun gehabt im Prinzip bis ungefähr Mitte der 80er. Weil, das muss man jetzt wissen, die Informatikinstitute haben selber auch ihr eigenes Equipment gehabt. Die Informatik ist viel jünger als das Rechenzentrum. Die Informatik in Braunschweig, die ist erst 72 überhaupt etabliert worden als Studiengang, was für deutsche Verhältnisse auch relativ früh ist. Die allerersten Vorreiter waren, weiß zufällig jemand, 1970. Erste Informatik-Uni in Deutschland war Karlsruhe. Braunschweig dann eben 72 und ab 75 haben Lehrstühle, wie sie damals noch hießen, Institute angefangen, selber eigene Hardware zu kaufen und selber auch zu verantworten. Und es gab auch immer so eine Hassliebe zwischen den Informatikinstituten einerseits und dem Rechenzentrum andererseits. Weil beim Rechenzentrum muss man für alles Mögliche immer erst einen Antrag stellen und Papierkram machen und begründen. Und irgendwann ist eben diese zentrale Einrichtung Rechenzentrum so gnädig, auch mal irgendwie für einen Kurs sowas wie, was weiß ich, 20 Accounts einzurichten oder so. Das Rechenzentrum hat auch eine relativ schwere Position gehabt, weil die zwischen allen möglichen Stühlen saßen. Die unterschiedlichsten Institute der TU hatten unterschiedliche Wünsche, Forderungen, die man auch wirklich nur schwer unter einen Hut kriegen konnte. Also die Informatik wollte immer sehr viel mit Interaktivität und Dialogbetrieb haben und sowas. Und die Chemiker und Maschinenbauer, die wollten in erster Linie Rechenpower haben. Die wollten irgendwelche finite Elemente durch simulieren. Das war immer ein großes Geschiebe und Gedränge und Kommissionsbesprechung und sowas alles. Ja, in den 90ern parallel zu diesem Hochleistungsrechner, zu der 3090, dann auch der Einzug von Workstations. Zuerst ein wirklich großer Haufen von relativ kleinen HP-Maschinen, die 400er-Serie. Diese 140 Stück, die waren nicht alle im Rechenzentrum, sondern die waren auch tatsächlich über Institute verteilt, also über das ganze Campus verteilt. Das sollte man dazu wissen. Und ja, später kam dann so ein bisschen IBM RS6000 RISC-Maschinen dazu und die RISC-HPs, die dann später gekommen sind, die 700er, die waren für damalige Verhältnisse, wurden die empfunden als richtige Reißer. Man hat die schon fast gesehen als Alternative zu dem Hochleistungsrechner. Also als Alternative zu der 3090. Da hat man gesagt, oh, wir machen Cluster mit drei 735ern und das reißt richtig was weg. Was ein bisschen verwunderlich ist, wenn man heute auf eBay guckt oder Anke fragt oder sowas, dann wird man eigentlich eher angefleht, dass man so eine 700 da noch irgendwie vor der Verschrottung rettet. Ja, 1996 gab es einen kleinen Wechsel. Der langjährige Leiter von dem Rechenzentrum, der Dr. Bayer, ist in Ruhestand gegangen. Dafür wurde ein neues Institut eingerichtet, was dann, ich sag mal, zu 50% auch mit zu der Informatik gehört. Das war das Institut für wissenschaftliches Rechnen. Und wie das so ist, wenn Professoren berufen werden auf irgendeine Stelle, die können sich auch eben Equipment wünschen, verhandeln, nicht nur Staffing. Und Was dabei rausgehandelt worden ist, das war eben eine größere SGI für damalige Verhältnisse. Diese SGI Power Challenge ist, glaube ich, irgendwann durch eine Onyx ersetzt worden. Da bin ich mir nicht so richtig, Onyx oder Origin, irgendwas. Und wenn man heutzutage auf den Rechenzentrumsseiten nachguckt, dann wird gar nicht mehr großartig erzählt, was haben wir eigentlich für Hardware. Weil die Bedeutung des Rechenzentrums mit Bereitstellung von Hardware ist, soweit ich das verfolgen konnte, großartig verschwunden. Rechenleistung ist insgesamt so günstig geworden, so billig, dass sich alle Institute viel lieber selber irgendwie ausrüsten können, das auch tun gerne, weil sie dann darüber selber entscheiden können. Ne? Das Rechenzentrum als zentrale Einrichtung hat sowas wie Verwaltung von E-Mail-Boxen für alle Studenten noch, fädelt so ein bisschen den DFN-Anschluss durch, mit mehr oder weniger Eigenbeteiligung. Das ist sehr, sehr interessant, wie die Zukunft des Rechenzentrums aussieht, finde ich. Die Informatikinstitute haben, wie gesagt, haufenweise ihre eigenen Suppen gekocht und unterschiedliche Institute auch unterschiedliche Dinge, je nachdem, was sie eben machen wollten. Und ich werde das nicht für alle Institute langweilig durchkaspern, sondern speziell für die Abteilung, wo ich war. Das ist eben die Abteilung für Programmiersprachen gewesen, mit zusammengerechnet sowas wie 15 Leuten, die irgendwie gerechnet haben. Und meine ersten Tätigkeiten, ja. Die Abteilung, die war immer sehr, sehr Unix-lastig, kann man sagen. Sie war nicht hundertprozentig Unix, also die haben sich durchaus auch mal einen PC angeguckt oder einen Atari. Aber die Hauptarbeit wurde eigentlich immer mit Unix-Maschinen gestemmt. Und das, wofür ich eine eigene Folie unbedingt machen wollte, ist, wir hatten damals etwas, was es heutzutage vielleicht viel zu selten gibt. Wir hatten den Luxus, wir durften simple, naive, dumme Benutzer sein und wir hatten echte Admins, die sich um die Wechsel gekümmert haben. Die haben die Backups gemacht, die haben alles richtig eingerichtet. Ich bemitleide manchmal die vielen Studenten von heute, die einfach von denen erwartet wird, mit installiert euch eine Linux-Maschine und verwaltet die selber. Das ist angeblich ja alles so leicht und nicht schwieriger als ein Windows. Ich fand das damals sehr angenehm, dass mir andere Leute die Rechner gemacht haben, als ich angefangen habe, Mitte der 80er. Und ich konnte die ersten 3 Jahre lang im Prinzip Unix als reiner Benutzer kennenlernen und einfach mal gucken. Wie machen echte Profis das? Bevor ich dann Ende der 80er meine ersten Suns administriert habe. Das war eine Menge wert. Deswegen vielen Dank an die 3 Admins, 2 Herren, eine Dame, die das sehr gut gemacht haben, von denen ich extrem viel gelernt habe. Und was wirklich erwähnenswert ist, die hatten einen Raum, ich glaube, das war der verrauchteste Raum an der gesamten Uni. Damals durfte noch geraucht werden und die haben das wirklich getan. Also zumindest die beiden, nee, wirklich alle 3, denke ich. Und ansonsten so im Nachhinein betrachtet, gab es doch schon eine Menge Ähnlichkeiten von diesem Raum und diesen Admins mit dem, was jetzt so rausgekommen ist als CIT-Kraut. War wirklich beeindruckend. Ja, das Geraffel, was die Abteilung für Programmiersprachen hatte. Irgendwann in den 70ern eine Prime war ein Minicomputer, habe ich selber gar nicht mehr erlebt. Ich habe noch Manual gesehen in irgendwelchen Regals, deswegen weiß ich, da liefen Primers drauf als Betriebssystem. Was ich auch haufenweise gesehen habe, waren noch alte Terminals, die damals angeschlossen waren. Das waren diese hellblau, dunkelblauer kombinierten ADM 33 Lear-Siegler Terminals. Die kleine Anekdote übrigens auch wirklich nur Full Caps als Zeichensatz konnten. Großbuchstaben. Was mit Unix dann später auch nicht so die Krise war, weil dort gibt es eine Einstellung im Terminal-Treiber, dass man zwischen Groß- und Kleinschreibung auch unterscheiden kann durch Backslash-Prefixes vor den Buchstaben, falls man nur Großbuchstaben hat. Das waren solche Terminals. Ich habe an einer kleinen PDP-11 angefangen, 84, 85, als ich selber meine Studienarbeit angefangen habe. Da lief ein super klassisches BSD 2.9 drauf. Die Kiste habe ich ungefähr ein Viertel bis ein halbes Jahr lang benutzt und dann durfte ich umsiedeln auf eine brandneu beschaffte VEX 750. Wir haben schön den Nachbarkeller vollgestellt. Wer sie nicht kennt, 750er Wechseln haben so Waschmaschinenformat für den CPU-Teil und dann kommt nochmal eine zweite Waschmaschine daneben für die Festplatten. Hauptspeicher in den Wechseln waren, wir hatten drei Stück, waren wahlweise 8 oder 4 Megabyte pro Maschine. Also auch nicht wirklich gigantisch. Aber auf eben so einer 4-Megabyte, 8-Megabyte-Maschine haben gleichzeitig durchaus 8 Leute gearbeitet. Und die haben sich nicht gelangweilt. Das ging wirklich zuppelig über die Bühne für das, was man so kannte und gewohnt war. Hat er gerne drauf gearbeitet. Ja, man musste gelegentlich warten. Also so ein Compilerlauf braucht länger. Aber das Schöne an Unix ist ja, während der Compiler rennt, kann man parallel ja noch was anderes machen. Das geht. Wir haben alle, kann man nicht sagen. Einige von uns haben irgendwie gerne in Emacs verwendet, wo das gar kein Problem ist, dass man irgendwie in einem Editor-Fenster einen Compiler rennen lässt, im anderen schon weiter editiert. Andere machen das mit Background-Jobs, Foreground-Jobs getrennt. Man musste sich nicht langweilen, wenn man nicht wollte. Die drei Wechseln hatten vom Verwendungszweck die InfBIS war so für die Programmiersprache, war auch von der Informatik der UCP-Knoten damals. Da wurde dann immer ein paar Mal am Tag mit Dortmund mit Modem telefoniert. Die InfBIS-DB war die Maschine für die Datenbankler und die InfBIS-SYS war eine Maschine, da lief im Prinzip die Datenbank für die Bibliothek der Informatik drauf. Im Prinzip in der Hauptsache verwaltet auch von den Datenbanklern, aber benutzbar für alle. 88 wurden dann die ersten Workstations beschafft. Integrated Solutions, ISIs, auf Basis von so einem 68030, glaube ich, waren die. Die sind gar nicht wegen Grafik und Workstation beschafft worden, sondern wegen einer ganz anderen Sache. Und zwar gab es für die einen ADA-Compiler. ADA-Compiler waren 88 noch wirklich rar. Die Sprache ADA selber ist deutlich älter. Also ich glaube, ich habe mein erstes Alarm ADA Language Reference Manual 93 gelesen oder so. Das Besondere war, dass die Standardisierer gesagt haben, einen ADA-Compiler zu machen, ist keine milde Brühe. Wir haben Trademark auf den Namen und man darf seinen ADA-Compiler auch nur ADA-Compiler nennen, wenn er durch eine Validierung durchgelaufen ist. Es gab so eine offizielle Validation Suite für ADA-Compiler. Die zu absolvieren und einen Test zu kriegen, das war alles nicht billig. Und dass überhaupt die ersten ADA-Compiler verfügbar waren, hat aus zwei Gründen lange gedauert. Erstens war die Sprache sehr anspruchsvoll. Also wenn man die Typen alle richtig unterstützen möchte und die Typ-Checks vor allen Dingen, hat man eine Menge zu tun. Und dann kommt eben dieses ganze Brimborium mit dem Validieren dazu. Für diese Integrated Solutions Workstations, da gab es eben tatsächlich von Firma Alsys so einen Compiler. Wir haben bei uns in der Sprache einen Dozenten gehabt, der sehr gute Spezialvorlesungen gemacht hat über unterschiedliche Programmiersprachen. Hat er irgendwie alle zwei Semester gemacht. Da hat er einerseits klassische Programmiersprachen vorgestellt, sowas wie Lisp und Fortran, und andererseits auch modernere, zum Beispiel eben ADA. In der Ausbildung hat es keine Rolle gespielt, aber so für Spezialinteressenten, man konnte es doch tatsächlich bei uns machen. Ja, dann hatten wir irgendwann eine kleine Sun. Die Sun 3 ist auch auf 68.000 Basis. Die Sun auf Pentium-Basis, der sogenannte Roadrunner, war ein ziemlicher Bastard, ist nicht großartig verwendet worden. Und dann haben wir im Abstand von so ungefähr 2 Jahren, denke ich, 2 DEX-Systems gekriegt. Erst das kleinere DEX-System 3100, was von den Aufgaben her so ein bisschen die Aufgaben geerbt hat von der alten WEX, hat auch den Namen übernommen. Und dann ist später dazu gekommen, ein größeres DEX-System 5000, was im Prinzip, ich sag mal, der Abteilungsserver war für ungefähr 2 Jahre seines Lebens als primäre Maschine für unsere Abteilung. Das heißt, da haben 8 Leute alles drauf gemacht, was irgendwie mit Programmiersprachen zu tun hatte. Und so die Primetime von diesen beiden DEX-Systemen, die war eben sowas wie 1990 bis 93. Dann wurden sowas wie Suns ein bisschen interessanter für die meisten Leute. Dreier-Suns, Vierer-Suns, also Sparken. Und dann kamen die DEX-Systeme so ein bisschen in den Hintergrund. Gepflegt worden sind die DEX-Systeme bis, wie ich das so an den Timestamps sehen kann, so ungefähr bis 1997 sogar noch. Das waren so ungefähr die allerletzten Handgriffe, wo nochmal was nötig aktualisiert worden ist. Aber 1997 waren die im Prinzip schon Altmetall innerhalb der Abteilung. Und wirklich ausgemistet werden sollten sie 2007. Da waren sie schon drin in so einem großen Gitterkorb, wo nur noch so ein Gabelstapler kommen musste. Und in diesem Gitterkorb waren eben haufenweise Sparken drin, alte X-Terminals und diese beiden DEX-Systeme. Und so eine Telefonkette losgegangen mit, hey, Bernd, entrümpelt und sowas. Und die DEX-Systeme werden jetzt weggeworfen und willst du zufällig noch? Und dann habe ich gesagt, habe ich so viel dran gearbeitet, will ich lieber weiter betreiben. Und dann bin ich schnell vorbeigefahren und habe sie rübergeholt zu uns ins Rechenzentrum. Also ich habe nach der Uni so eine kleine Firma mit Freunden zusammen gegründet, wir sind so 14 Leute, machen Rechenzentrumsbetrieb und deswegen kann man das Ding auch noch sehen heute. Mmh. sieht so aus von vorne. Das hier oben enthält das Motherboard. Und zwar das Motherboard tatsächlich von dem DEX System 5000. Das Ganze ist so ein Bastard aus der 3000er und der 5000er zusammengemischt. Das schnellere Motherboard und eben von der 5000er und noch Platten übernommen von der 3000er. Darunter diese Expansion Boxes. Hier ist eine SCSI-Platte drin. Da ist eine SCSI-Platte dahinter. Hier ist eine SCSI-Platte dahinter. Und das ist eben CD-ROM-Laufwerk. Breite sind so ungefähr 19 Zoll, so ein Desktop-System im Prinzip. Macht auch nicht schrecklich viel Krach. Lässt sich durchaus ertragen. Es hat keine Grafikkarte drin. Und das macht das Ganze auch zu einem DEX-System. Wenn eine Grafikkarte drin wäre, dann würde es DeckStation heißen. DeckSystem ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem DeckSystem der 10er-Serie, PDP-10 und sowas, die ja auch DeckSystem genannt wurde. Das hier sind MIPS-basierte Prozessoren. Da ist eine R3400 drin. Wer eine MIPS-1-Architektur sehen möchte, wunderbar auf TTL-Basis gemacht, geht rüber an den letzte Tischreihe, da hat die TU Berlin ein super Ausbildungsprojekt, wo sie diese Architektur selber nachgebastelt haben. Eine einfache Version darum. Das da drüber ist ein TK50-Laufwerk. Ich bin auch reichhaltig beschenkt worden mit Dokumentation und mit Medien. Da kommen Magnetbänder rein in diesem Format, was auch bis heute noch in Verwendung ist. DLT-Tapes, dasselbe Format, LTO-Tapes, dasselbe Format wie vor 25 Jahren. Das Schöne an diesen Tapes ist, dass das Band sehr schonend linear an dem Schreiblesekopf vorbeigezogen wird. Eine Speichertechnologie, eine Bandtechnologie, die vorher stark in Verwendung waren, das waren die Quarter-Inch-Cartridges, die Kicktapes, QIC. Das ist im Prinzip Videotechnologie, wo ein rotierender Kopf an dem Band vorbeischrapelt mit entsprechend viel Abrieb. Die haben nicht so gut lange gehalten wie diese Linear-Tapes. Ja, von der Rückseite ganz normal ein bisschen SCSI-Verkabelung. Hier haben wir Ethernet-Schnittstelle mit einem AOI-Adapter auf Twisted Pair rüber. Und dieses Twisted Pair geht zu einem Switch, das geht Richtung böses Internet, das geht Richtung WLAN hier und das ist eben diese Shell. Da sind wir jetzt also tatsächlich eingeloggt auf dieser Kiste. Ich muss gestehen, ich habe die nicht durchgehend seit 2007 in Betrieb mit Ultrix gehabt. Wir haben das Bild verloren. Mir ist eine SGI weggeraucht mit einem kaputten Netzteil, die ja mein Mail-Server war. Und da musste ich ganz schnell aus diesem DEX-System meinen Mail-Server machen. Und ich habe dort ein NetBSD 3.1 mal für 2 Jahre oder 3 Jahre Rennen gehabt. Dieses DEX-System hat relativ viel Speicher. 130 Megabyte Speicher. Und eine Bank ist aber ein bisschen weggebrochen, also es sind auch 100 Megabyte Speicher. Aber für NetBSD 3.1 war das tatsächlich ganz schön wenig. NetBSD fühlt sich lahm an, träge, macht keinen Spaß mehr. Wer das machen möchte, soll lieber einen PC nehmen oder was Aktuelles. Das Ultrix hingegen ist wirklich gemacht für diese Büchse und ist unwahrscheinlich interaktiv und schnell. Fahre ich sehr gerne. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Programmiersprachen. Ich habe mir angeguckt, was ich auf dieser Maschine noch drauf finde. Was haben wir eigentlich in Verwendung gehabt? Wenn jetzt junge Leute da gewesen wären, dann hätte ich jetzt einen Quiz gemacht. Ne? Was ist welche Sprache? Ihr wisst das alles sowieso sofort. Okay. Wie schnell rennt der Compiler für dieses Ding? Ich finde, es geht gut. Macht mehr Spaß als, finde ich, der GCC. Beide zusammen sind ein gutes Team. Der GCC ist ein echter Klassiker. Das ist ein 2.7. Und C ist wirklich die Hauptsprache gewesen für uns, für meine Studienarbeiter, für Diplomarbeiter. Hat ganz wichtige Rolle auf dieser Kiste gehabt. Was auch sehr schön ist auf dieser Kiste, ist dieses Verzeichnis. Die Uni hat kein Problem gehabt, für sowas wie 50 oder 100 D-Mark damals von AT&T den Wisch zu kriegen mit, wir sind Forschungseinrichtung, wir hätten gerne eine Source-Lizenz. Mit diesem Wisch kann man dann hingehen zu seinem Hersteller Digital Equipment und sagen, wir haben den Wisch von AT&T, wir hätten auch ganz gerne die Quellen zu dem System. Das haben wir schon damals gehabt zu den WEX-Zeiten, haben wir auch eben zu Ultrix-Zeiten gehabt. Auf den Mipsen, es ist nicht die aktuellste Version zu dem System, hängt eben zwei meiner Releases hinterher jetzt, aber es ist einfach Gold wert, das zu haben. In dem Moment, wo etwas funktioniert und man, also nicht funktioniert, und ist man sehr, sehr neugierig, weil man einfach wissen möchte, was klappt da nicht, und auch manchmal bei den Gelegenheiten, wo man noch selber was fixen möchte. Zum Beispiel, weil es nicht Y2K clean ist. So die Original-Datums-Einstellroutine, die so beim Boot-Prozess läuft oder sowas. nein, da musste man erstmal was Kleines selber schreiben, um sich überhaupt in das aktuelle Millennium zu wuppen. Und gelegentlich findet man mal wieder so eine Lücke, sowas wie Add-Jobs, die nicht richtig laufen. Da hat man die Quellen und kann man nochmal ein bisschen nachgreifen. Vieles von dem ist sicherlich bei Ultrix 4.5 gefixt. Die Release-Notes, die sagen das und versprechen das. Ich habe aber Probleme aktuell auf das CD-ROM drauf zuzugreifen. Ein bisschen SCSI-Trouble. Deswegen bislang noch kein 4.5 installiert. Wo ich schon dabei bin. Was braucht man zum Installieren? Man braucht Plattenplatz. Wie viel ist an dieser Kiste drauf? Die RZ0, die hier in drei Partitionen in Verwendung ist, die hat sowas wie 1,6 Gigabyte, ist eine richtige Monsterplatte. Die RZ2, da hat ihre 650 Megabyte, und ich habe noch in Reserve eine RZ1 mit so ungefähr einem Gigabyte knapp. Da ist aktuell das NetBSD drauf. Das heißt, diese 90, 93 und 88% Füllstand, die schocken mich nicht großartig. Ich habe dann noch was in Reserve. Und die Reserve ist aber eigentlich dafür da, dass ich das Ultrix 4.5 da als erstes mal draufbringe, bevor ich das 4.4er-System platt mache. So. Weiter mit dem kleinen Quiz. Das ist was? Lasst uns hier nicht ewig stehen. Kennt keiner mehr? Nein, das ist ja, das ist Fortran, genau. Und tut auch seinen Job. Fortran, nein. Haben wir nicht verwendet. Hat keine Rolle für uns gespielt. Was auf dem Ultrix-System auch dabei drauf ist, ist EFL und RedFor. EFL Extended Fortran Language und RedFor Rationalized Fortran sind Frontends für den eigentlichen Fortran-Compiler, sodass man das Fortran, was normalerweise, ich sag mal, wenn ihr das jetzt nicht erkannt habt, so ähnlich wie Basic arbeitet, mit stellenweise nummerierten Zeilen bzw. Lochkarten, was dann sowas wie Schleifen ermöglicht. Und das EFL, das kann sogar sowas wie Strukturen an Datentypen machen. Das ist ganz prima gemacht. Hat für uns keine Rolle gespielt. Nächste Sprache. Da ist jetzt Pascal, richtig, genau. Der Pascal-Compiler auf dem Ultrix-System ist von Digital der Compiler. Digital hat so eine ganze Compiler-Haufen gemacht, eigentlich wie die GNU-Leute, die GCC-Leute das auch haben. Es gibt eigentlich den Kern-Compiler und unterschiedliche Frontends dafür. PC, CC fällt in dieselbe Familie rein, auch Modular zum Beispiel. Was ist das? Ah, Pascal hatten wir gerade. Oberon ist tatsächlich ein guter Anlauf, weil Oberon sieht so ähnlich aus. Mit dem Wiss und so. Modular sieht auch so ähnlich aus. Das ist tatsächlich ADA hier an der Stelle. Genau. Ich habe es jetzt leider vor dem Vortrag nicht mehr zusammengeschafft, die Übung, die ich noch gemacht habe, vor einer Woche. Ich habe hier noch ein anderes Verzeichnis, wo ich im Prinzip noch mal dasselbe Programm habe, mit einem ganz kleinen Unterschied. Und ich habe hier vor allen Dingen ein Subdirectory eingerichtet namens ADA-lib, wo dann sowas wie Compilation Units abgelegt werden können. Und wenn man irgendwelche Environment-Variablen richtig einstellt, dann kann man auch sowas sagen wie rmake. Und meine Hauptunit, die ich eigentlich übersetzt und in Betrieb genommen haben möchte, ist tatsächlich diese Main-Unit. Könnte auch total anders heißen. Geht auch in erträglichen Zeiten tatsächlich dafür, dass halt wirklich schlimm viel passiert zum Teil. Und das Programm sollte auch ordentlich rennen. Ja. Lisp, genau. Lisp-Interpreter hatten wir nicht nur einen auf der Maschine, wir hatten das X-Lisp, ein echter Klassiker als Public Domain Interpreter Software. Wir haben Scheme in zwei unterschiedlichen Versionen da drauf. Vor allen Dingen deshalb, weil Scheme auch avanciert ist in den erste Hälfte der 90er in die Standardausbildungssprache für die Informatiker. Also wir haben tatsächlich sozusagen die Historie Algol 68, sehr, sehr lange Zeit lang, dann ein paar Jahre lang Modular 2, dann ein Mix aus Modular 2 und Scheme. Erst Scheme, dann Modular 2. Und dann, denke ich, ist es mittlerweile Scheme und Java, was die Studenten lernen in den ersten Sprachen. Genau, kann man sich beliebig drüber streiten. So. Hm. Dieses hier. Ja, ne? Es sieht so aus wie alle anderen auch. Es sieht nicht großartig aus, als ob es was Besonderes ist. Und das finde ich ist das wirklich Geniale an dieser Sprache. Sie sieht total harmlos und normal und langweilig aus, aber sie ist es nicht. ARM ist ja so ein Mix aus etablierten Sprachen. Man hat sich irgendwie das rausgepickt, was sich gut bewährt hatte bis Anfang der 80er. Man hat sich das Beste rausgepickt aus Pascal, aus Fortran, aus PL1, ja? Vielleicht sogar Dinge aus Cobol, ich weiß es nicht. Irgendwie. Nichts Aufregendes, alles schön solide und für handfeste Projekte, wo man auch mal irgendwie einen Kontinent in Asche legt. Dieses Programm ist in der Sprache Icon von Ralf Griswold und Frau Mage T. Griswold. Und Icon ist so eine kleine anarchische Sprache, die so mehr aus den subversiven anderen Sprachen sich das Beste rausgenommen hat, aus Lisp, aus Prolog, aus APL. Lauter Underground-Sprachen im Prinzip. Und ja, dieses Hello World ist extrem langweilig. Minus Silent. Icon T ist der Translator, der übersetzt das in irgendeinen Bytecode. Und mit minus X starte ich den auch gleich an hinten. Ah, der nimmt .i-Files als Assembler-Files, wie der C-Compiler. Soweit nichts Aufregendes, das haben wir alle erhofft. Das Ausrufungszeichen, nein, ist kein Not, sondern das ist ein Generator. Ein Generator angesetzt auf einen String, generiert nach und nach die einzelnen Buchstaben. Upsala. Hat zum Beispiel das H generiert und für mehr haben wir uns nicht interessiert. Wenn wir das Ganze jetzt in einen anderen Kontext, einer anderen Kontrollstruktur schieben, der Kontrollstruktur Every, dann interessieren wir uns plötzlich für alles Mögliche, was es an Ergebnissen gibt. So. Das gleich ist ein Stringvergleich. Die linke Seite generiert mir alle Vokale, die rechte Seite alle Buchstaben von Hello World. Das gleich generiert mir, wenn ich eine Ungleichheit habe, gar nichts, ein Failure. Das ist in die Sprache eingebaut. Dann passiert an der Stelle nichts weiter großartig. Aber das Every sagt, na, probier mal bitte weiter. Und falls wir zufällig mal eine Übereinstimmung haben zwischen zwei Strings, dann wird tatsächlich nicht ein True geliefert, sondern das, was auf der rechten Seite steht. Pada, und so habe ich meine Vokale aus dem... Es ist eine schön rasante Sprache, die es zu Unrecht nicht geschafft hat unter ihrem Namen. Ich denke mal, Icon ist nicht wirklich tot. Vieles davon hat heutzutage in sowas wie Python weitergelebt. Und ich würde das so ungefähr vergleichen, sowohl von der Benutzung her, wie man damit umgeht, als auch das Niveau, die Ebene, auf der man arbeitet. Man braucht die Dinge nicht großartig zu deklarieren. Man hat gute Datenstrukturen, Datentypen, Tables und sowas wie Assoziativ-Arrays. Und sehr rasant. Zu schade, dass der Griswold 2007 gestorben ist, aber der hat viel in seinem Leben gemacht, viel Gutes. Vorläufer von Icon war Snowball. Snowball kann man so betrachten als die Weiterentwicklung von Fortran Richtung AWK, würde ich jetzt sagen. Dort hat man haufenweise Operationen wie in Icon auch für String-Matching, für Pattern-Matching. Die Matches liefern auch Success und Failures. Und man sagt in Snowball immer, zu welcher Zeile möchte ich springen bei einem Success oder bei einem Failure? Das hat es eben doch mit Fortran, mit so Computed Go-Tos gemeinsam. Es gibt ansonsten keine Kontrollstrukturen. Letzte Sache, die ich noch mache, dann sind wir auch wirklich durch. Ich hatte das große Glück, in einer anderen Abteilung an der TU APL kennenlernen zu dürfen. Das war so um 83, 84 bis 86 rum. Ich habe 2 Jahre lang sehr intensiv APL gemacht. Wenn ihr irgendjemanden fragt, APL, was ist das, kriegt er als Antwort immer zurück, ja, braucht man einen speziellen Zeichensatz für. Und ja, das war ein großes Handicap dieser Sprache. Und der originale Entwickler von dem APL, der Ken Iverson, hat, ich sag mal, mit seinem Familienclan zusammen 1990 einen Dialekt rausgetan, der einfach nur mit ASCII-Symbolen rauskommt, hat den schönen Namen Jay. Und das ist eine wirklich alte Version des Interpreters. Ich glaube, das sind die ersten Sourcen, die frei verteilt wurden, wie das J5. Man hat vorher nur ein Binary gekriegt für DOS-Maschinen. So. Und das läuft immer noch heutzutage. Bin ich sehr froh, dass ich das noch als Referenz habe, weil ich habe es geschafft, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit den Kanadiern und ich habe sehr viel mit denen zusammengearbeitet, auch irgendwie insgesamt sowas wie ein Jahr lang in Toronto verbracht und war dann auch so Teil des Teams, war spaßige Zeit. So. In APL wäre das so ein Overstrike-Charakter gewesen, was ich da jetzt programmiert habe, dieses Spiegeln, Strichpunkt. In APL wäre das gewesen, ein Kreis mit einem senkrechten Strich durch. Ebenso als Spiegelsymbol. Muss man alles Mögliche lernen. In J muss man das auch lernen. Die meisten Leute, die wenden sich ab von der Sprache sofort, weil das ja auch nur so aussieht wie Modemrauschen. Das eigentlich Entscheidende ist, dass man eben anfängt, so einen ganzen Arrays zu denken. Das ist viel wichtiger als dieser syntaktische Zucker dabei. Ja. Oh, jetzt sind wir auch schon gut Richtung Ende, finde ich. Oh ja. Erwähnenswert. Maple kommt auch aus Kanada. Ist ein symbolisches Mathematiksystem. Am ehesten zu vergleichen heutzutage mit Mathematica von Wolfram. Wird auf symbolischer Ebene gearbeitet. Man kann eben sowas wie Nullstellen suchen lassen, integrieren. Dann aber auch Dinge numerisch berechnen lassen. Man kann sehr leicht plotten lassen, was eben die meisten Leute heutzutage von Mathematica kennen. Hatte die Abteilung als Maple. Hat dafür auch mal eine Lizenz gekauft tatsächlich. Das war nicht frei verfügbar. M0 ist was Kleines, Obskures, Esoterisches. Schimpft sich Messenger. Ist ein Konzept für verteiltes Programmieren, verteiltes Berechnen auch, wo tatsächlich in der Hauptsache nicht nur Daten von Maschine A nach Maschine B gehen, sondern vor allen Dingen Programmcode von Maschine A nach B gehen sollen, damit der dann remote ausgerechnet wird. Die Tool Command Language, TCL, von John Osterhout. Zusammen gerade mit TK, dem Toolkit für Tickle, für Oberflächenprogrammierung, war ein Riesengeschenk für unsere Abteilung. Man kann das einfach nicht genug betonen. Wenn man vorher irgendwas mit Oberflächenprogrammierung unter X11 machen wollte, musste man viel lernen, viel schreiben für sehr oft sehr wenig Ergebnisse irgendwie. Und Tickle TK hat es tatsächlich ermöglicht, dass eine Menge Studienarbeiter von mir auch was mit Oberflächen machen konnten, das ohne viel Krampf. Bin mir sehr dankbar drüber gewesen. Perl haben wir relativ wenig mitgemacht. Wir waren immer glücklich mit Shell-Programmierung. Auch wenn unter Ultrix die Standard-Shell noch so eine richtig alte Shell ist, also vor so einer System 5-Born Shell, eine normale Shell, die keine Funktionen kann, zum Beispiel. Perl haben wir relativ wenig verwendet und dieses Perl 5 habe ich nur drauf, weil ich das für irgendwelche andere Software brauchte. Zum Konfigern glaube ich auch nur. Ich glaube, für OpenSSL brauche ich Perl. Deswegen habe ich da ein 5er Perl drauf. Nun weiß Gott nicht aktuell. PostScript haben wir aktiv genutzt. Wir haben tatsächlich Studenten gehabt, die konnten PostScript aus dem Handgelenk machen. Die haben Labels für Tapes und sowas gemacht. Ganz hervorragend. Ja, das dazu. Das Drumherum war so, wie es heute auch ist, kann man sagen. Was ich für erwähnenswert halte, ist Lind. Weil wir wirklich, in den 80ern gab es eben nur K und RC. Ein ANSI-Standard ist von 89. Das heißt, wir sind alle ohne Prototypen groß geworden. Wir haben uns immer schön geirrt bei der Reihenfolge von irgendwelchen Parametern oder auch einfach nur bei der Menge. Und man brauchte eben das Extra-Tool Lint, um da wieder auf den richtigen Pfad gelenkt zu werden. Hatten wir man sonst stundenlang vorbeigucken kann an den eigenen Fehlern. Die Bagger lasse ich mal kurz weg. Was ich auch erwähnenswert finde, ist Versionskontrollsysteme. Haben wir in der Regel RCS verwendet. Als die ersten Versionen von CVS rauskamen, dachten wir alle irgendwie, wie kann man das machen? Diese Riesenmengen an Plattenplatz opfern. Ja? Jeder Entwickler kriegt seinen eigenen Checkout, eine komplette Kopie der aktuellen Version. Ja? Das hat man mehrfach gegenüber dem RCS, wo alle in demselben Directory arbeiten. Das war so die Denke damals, CVS, das geht doch gar nicht irgendwie. Und heute ist nochmal eine Schraube weitergedreht. Es hat nicht nur jeder die aktuelle Version, sondern bei Git hat eben jeder die ganze Historie. Ne? Da haben wir damals noch anders gedacht. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, Patch hat wer entwickelt? Larry Worrell, genau. Heutzutage in der Regel immer nur bekannt für Perl, aber er hat alten Newsreader gemacht, er hat das Patch gemacht und wenn ich auf irgendetwas von diesen drei Dingen verzichten müsste, ich würde auf den Newsreader verzichten, ich würde auf das Perl verzichten, ich würde aber auf Himmels Willen, ich würde nicht auf das Patch verzichten wollen. Ja, das ist das im Prinzip gewesen. So. Auf der Kiste, das ist mehr so eine Obskurität, gibt es von Digital selber das NCS als Network Computing System. Das sind Hilfsbibliotheken, um tatsächlich auch verteiltes Rechnen machen zu können. Mit Remote Procedure Calls auf diese klassische Art und Weise. Haben wir selber nie verwendet. Was einer bei uns verwendet hat, das war das PVM, das steht für Parallel Virtual Machine. Ist so ähnlich wie dieses Messenger, dass man verteilt rechnet, Rechenjobs durch die Gegend schiebt, auch balanced. Das haben wir tatsächlich verwendet. Und das haben wir auch über Architekturgrenzen hinweg verwendet, ja, von den MIPS-Kisten zu den Spark-Kisten rüber. Das war auch dafür ausgelegt, das konnte das. Man muss ja mal aufpassen, ist der Byte-Sex derselbe, solche Dinge. Hat jetzt nichts mit Programmiersprachen zu tun. Wie sah das Netzwerk aus bei uns? Die ganzen 80er hinweg, serielle Terminals. Und wir hatten was einigermaßen Obskures. Wir hatten im Prinzip ein großes Verteilreck, wo die ganzen Leitungen von den Terminals reingingen und weiter wieder serielle Leitung hinging zu den einzelnen dann Rechnern, also zum Beispiel zu den unterschiedlichen Wechseln hin. Und man hat sich aber erst zwischendurch angemeldet an diesem DCX-Vermittlungsrechner im Prinzip und hat dann gesagt, ich möchte mit meinem Terminal jetzt zu folgendem Host hin. Das war eine großartige Klasse, weil dann ja, konnte man wirklich quer arbeiten. Wir hatten sogar zwischen zwei unterschiedlichen Instituten Standorten. Die waren so ungefähr, ich würde mal sagen, Luftlinie 500 Meter auseinander. Sowas wie zwei serielle Standleitungen, 9600er, sodass man auch über diese Standorte hinweg, zumindest zwei Leute konnten dann immer quer arbeiten, wenn es gerade frei war. Ja. Wir haben irgendwie die Heydays, die Anfangszeiten von Ethernet-Verkabelungen mitgekriegt. Damals noch die großen, starren, gelben Schläuche, die Yellow Hoses, so die dicken Kabel oder die braunen Teflon, je nach Feuerregulierung, was da so gefordert war. Das haben wir alle schön gesehen. Die drei Wechsen, die wir hatten, die waren schon miteinander vernetzt. Da haben wir NFS gehabt. Wir haben Yellow Pages gehabt. Der geschützte Markenname der britischen Telekom für das, was dann danach NIS, Network Information Services, heißen musste bei Sun. Campusweit hat FDDI so ein bisschen eine Rolle gespielt. FDDI ist Glasfaser für bis zu 100 Megabit, was stellenweise ausgerollt wurde vom Rechenzentrum zur Vernetzung einzelner Institute. Wer sowas hatte, war sehr, sehr glücklich, aber es war nicht großartig verteilt. Also nur wirklich sehr, sehr sporadisch. In den 80ern, die Vernetzung war eigentlich nie größer zwischen Standorten als 10 Megabit war echt viel. So. Die Uni Braunschweig hat, und hier ist das Wort noch erlaubt, ein Class-B-Netz gehabt. Oder hat sie auch immer noch. Jetzt eben /16, 134, 169 irgendwas als IP-Adressen. Das Rechenzentrum hat so ein bisschen das kranke Design gehabt, dieses /16-Netzwerk als flaches Netzwerk über die ganze Uni zu fahren, als eine Broadcast-Domain. Das ist nicht wirklich gut, wenn man irgendwie auf /16-Basis irgendwie die ganzen ARP-Requests mitkriegt, von allen Instituten der Uni über diverse Quadratkilometer verteilt. Dann bleiben von diesen 10 Megabit-Anbindungen nicht schrecklich viel über. Was unsere Abteilung gemacht hat, ist, die haben einen PC genommen, im Prinzip mit einer kleinen Spezial-Routing-Forwarding-Software drauf, die hieß KA9Q. Das war im Prinzip was, ich glaube, DOS-basiert ist, wenn überhaupt ein DOS dabei war. Das war eigentlich sehr eigenständig und es hat nichts anderes gemacht, uns diesen ganzen Broadcast-Traffic im Institut selber vom Hals zu halten. War sehr wichtig. Ja. Die Kiste ist also nicht tot. Wie die noch lebt, kann ich vielleicht an folgenden Dingen zeigen. .18.5.2 Sendmail ist the latest and greatest. Das lässt sich völlig problemlos übersetzen. Und the latest and greatest, 22. September, jetzt. In dem 101er-Track lässt sich auch ohne großartigen Stress übersetzen. Also alles, was man an Besonderheiten braucht, das sind so drei kleine Handgriffe, sind im README dokumentiert, beziehungsweise nicht im README, sondern im Problems-File, aber macht keine große Krise. Was ich als nächstes machen möchte, ist Folgendes. Es gibt einen BSD-Entwickler bei den NetBSD-Leuten und OpenBSD-Leuten auch. Der ist auch ein bisschen verrückt, möglicherweise dann auch hier. Heißt Felix Deichmann, der hat Folgendes gemacht. Der hat für den Turbo-Channel, der in diesem Decksystem drin ist, als zentraler Bus sozusagen PCI 30 Jahre zurück, ne? Der hat eine Adapterkarte gebaut, um USB-Geräte anschließen zu können. Wie pervers ist das denn? Also da lerne ich auf meine alten Tage dann auch mal Ultrix-Kernel-Treiber schreiben. Das muss einfach sein. Realisiert hat der einen USB 1.1-Host. Da denkt man, wie lahm ist das denn? Das kann ich beantworten. Das ist massiv viel schneller als der Turbo-Channel. Das reicht. Eine andere Sache ist die, ich habe damals zu Uni-Zeiten auch schon sehr den Usenet-Knoten betrieben, der Informatik. Und das UCP auf dem Decksystem wiederum, das ist noch so ein richtig klassisches altes und das kann wirklich nur mit Modems umgehen. Das war die Schnittstellen. Das kann aber eben nicht wie Taylor UCP sowas wie T-Protokoll machen. Das heißt, UCP tatsächlich über eine TCP-Connection irgendwo anders hin machen. Nun sind mir die Modem-Gegenstellen ein bisschen ausgestorben in den letzten Jahren. Und ich habe zu Hause auch kein Telefon mehr, kein analoges. Und das heißt, ich werde Pseudo-TTY-Konverter machen, mit dem ich dann sprechen kann, der mir im Prinzip dieses Taylor-UCP-T-Protokoll ersetzt. Dann, das wäre das nächste Projekt auf dieser Kiste. Was mich zu dem Thema Usenet bringt, war für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr viel Software aus den Use Groups ComSources Unix verwendet, ComSources MISC, auf den Wechseln schon, auf allen anderen Workstations, war für uns immer eine Menge wert. Was auch immer sehr, sehr heiß erwartet wurde, irgendwie so alle zwei Jahre, das neueste Tape von der European Unix Users Group, mit auch sowas wie der neuesten Sendmail-Release, der neuesten Tech-Release, sowas alles dabei. Das haben wir gerne genommen. So richtig Internet gab es gerade mal so, ich schätze mal ab 93 bei uns, bevor dann zusammen mit dem Auslaufen meines Vertrages auch der APA, der NFS-Net-Vertrag ausgelaufen ist und das Internet tatsächlich dann am 1. April 1995 kommerziell laufen durfte. Hab auch eine ISP-Firma gegründet. Fragen? Anmerkungen? Ich habe eine Frage. Das älteste Geraffel, was so im Publikum hier verwendet wird, in Betrieb gehalten wird, wie alt ist das? 76, pui, das ist eine Leistung. Was ist das? Bitte? Ein Apple II. Das finde ich sehr schön. Ja.
Also, wir haben ein Lochkartenleser im Museum, war ja, ich meine, 64 oder 66, aber das ist nur noch der Leser mit ein bisschen, der hat natürlich Elektronik drin zum Ansteuern, aber keinen irgendwie so CPU-mäßig, nichts mehr in der Richtung.
Ja, zu den Lochkarten fällt mir dann wiederum was ein. Ich guck nochmal schnell, das reicht. Der erste kleine Programmierjob, den ich für unsere kleine Firma dann gemacht habe, das war so auch im Jahr, ich glaube, 94 oder so, war eine Anfrage in Braunschweig vom Institut für Forschung Agrar und Landwirtschaft von der FAL. Die wollten ein Datenerfassungsprogramm portiert haben. Das hatten die auf, bislang auf einem Sinix-PC rechnen, am Rechnen, unter Sinix, Unix. Sie wollten es portiert haben zu einem schnöden originalen PC unter DOS. Und das Datenerfassungsprogramm, das funktionierte so, jemand hat irgendwelche Messwerte eingegeben in den Rechner einmal und dann dieselben Daten noch ein zweites Mal eingegeben. Und immer wenn es eine Abweichung gab, die es ja nicht hätte geben dürfen, dann hat es eben gepiept und wer die Erfassung gemacht hat, konnte dann checken, nach welche Variante ist denn jetzt hier die richtige eigentlich. Und dieses Sinix-Programm, Unix-Programm, das hat hardwired immer ANSI-Codes drin gehabt. Und ich konnte nicht eigentlich sehen, was dieses Programm machte. Ich hatte eben nur diese Beschreibung, wie ich sie jetzt eben gegeben habe. Und wie das aber tatsächlich aussah, das war nur gibberisch, keine Ahnung. Und je weiter ich gekommen bin im Port, umso mehr konnte ich sehen und erkennen und sowas. Und, durch das Fortschreiten und auch durch, wie die Funktionen hießen mit Dupe und so weiter, habe ich immer mehr erkannt mit, ich schreibe hier nicht nur einen Port von Sinix nach DOS, sondern dieses Linux-Programm, das war selber auch schon eigentlich nur eine Adaption, eine Emulation, nämlich eine Emulation von einem alten Lochkartengerät, von der IBM 0920. Und die ganzen Tasten, die so eine 0920 hat hier mit Duplicate, die letzte Eingabereihe und sowas alles, weiter tabulieren, was das einfach von Original-Lochkartenlesern übernommen. Also insofern hat es mir doch noch wirklich geholfen, dass ich Anfang der 80er noch Originalgeräte gesehen habe. Vielleicht mal zum Spaß eine Karte gestanzt habe, ja. Ja, Sven?
Ja, ist das Ding an? Ja, es ist an. Das ist schön zu sehen, dass du die Sachen mitbringst, dass du dich einloggst, dass du kompilierst. Aber wie ist denn das, wenn wir nicht gerade auf dem VCFB sind? Gibt es Online-Maschinen, bei denen man sich einloggen kann, um Programme auszuprobieren? Also alte Maschinen, die laufen mit einem freien Login und ich kann einfach mal einen alten Source-Code dahin bringen und ausführen lassen. Gibt es sowas?
Also ihr könnt einfach Accounts kriegen auf dieser Kiste. Wenn euch das interessiert, mache ich euch. Wenn wir hier mal gucken unter Users, Stern 0, dann haben wir dort ARP und Fussel hier von der Afra. Die haben schon Accounts. Ich bitte immer um eine kleine Absegnung von so einem kleinen Schrieb, den ich gemacht habe, weil diese alte Maschine möglicherweise gelegentlich doch ein bisschen mehr Privilegien hat gegenüber unserem Firmennetz, irgendwie, dass sowas nicht missbraucht wird. Aber wenn jemand ein Konto haben möchte, herzlich gerne eingeladen. Auf jeden Fall. Meldet euch bei mir. Das Ding ist rund um die Uhr im Internet erreichbar.
Könnte man diese Maschine aus Versehen kaputt machen? Aus Versehen, nicht mutwillig.
Natürlich, ja. Ich habe Wurstfinger. Ihr könnt ihm, als Nutzer. Account, als Nutzer. Das sollte so nicht sein, nein. Also insofern, wer die benutzt, ja, kann die ohne Hemmung benutzen. Wenn da etwas dabei kaputt gehen sollte, dann habe ich im Prinzip als Admin ja was falsch gemacht. Ja? Also Haftungsfragen entstehen in diesem Sinne überhaupt nicht, nein.
Ja, zu hören, ja. Wir haben noch ungefähr einen halben Zoo von 15, 20 SGIs, noch im Betrieb, gehen allerdings dieser Woche und Monate vermutlich offline, sind derzeit noch zu erreichen. Das heißt, wenn jemand Indies, Indigos, O2s, Octanes irgendwie zu Hause bieten will, an der Freien Universität Berlin in der Chemie, werden die irgendwie demnächst irgendwie offline gehen. Sind also zurzeit auch noch am Netz und dann noch aktiv von Ständen genutzt irgendwie. Seit ungefähr 20 Jahren auch unser erster Webserver ist noch am Betrieb.
Ja, nettes Angebot. Ich weiß, wo ich dich kriege. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und so schnell geht eine Dreiviertelstunde vorbei. Ja.